Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe Almost Daily. Heute mit einer richtig tollen Folge. Wir haben Moritz Riesewick und Hans Block zugeschaltet. Die sind Autoren des Buches Die digitale Seele, unsterblich werden im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Und wir reden heute quasi übers Sterben und die Unsterblichkeit. Jetzt geht's los. Schön, dass ihr da seid, Leute. Herzlich willkommen, Hans. Herzlich willkommen, Moritz. Schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir da sein dürfen bei euch.
Ja, zugeschaltet aus dem Ruhrpott, ne? Seid
genau.
Ihr.
Mhm.
Ja,
genau.
Und
schön Essen. Essen an der
Essen
Ruhr.
Seid ihr. Ah, in Essen. Man erkennt man gar nicht. Also ich hätte anhand des Hintergrunds ja, auch tatsächlich so nicht drauf kommen können.
Schlachthof gedacht.
Ja, so ein bisschen oder wie so eine Halle, wo auch Leichen aufbewahrt werden.
Ja.
Was, finde ich, ganz gut zum Thema passt. Mhm. Denn wir reden über Sterblichkeit und Unsterblichkeit sozusagen. Und Aufhänger ist auch euer Buch, die digitale Seele, unsterblich werden im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und das Tolle ist, dass Simon und ich es lieben, in diese Philosophie abzutauchen und sich Gedanken darüber zu machen. Es gibt ja zahlreiche schlaue Leute, wie zum Beispiel Kurzweil und wie sie alle heißen, die sich quasi mit diesem Thema auseinandersetzen. Und deswegen freue ich mich total auf euer Buch und ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Auch weil die Informationen, wie zum Beispiel dieser Film, ne, Singularity und so, die sind ja alle schon ein bisschen älter. Und in dieser Welt passiert ja so viel, so schnell, dass es einfach, man kann ja gar nicht Schritt halten. Und jemand, der einen dann so ein bisschen bei der Hand nimmt und sagt, was ist gerade neu, was kommt demnächst, der so den Ausblick hat, das ist für uns ist fantastisch. Da können wir die nächsten 10 Folgen Almost Daily nur von diesem Wissen jetzt in eurem Buch quasi zehren. Weil wir das
no pressure, ständig, no pressure.
Ja. Naja, ihr habt euch wirklich informiert. Ihr seid rausgegangen und habt Fragen gestellt und habt eine Menge Informationen gesammelt. Also das kann euch keiner mehr nehmen. Und es ist mega spannend. Also ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen und war bin so richtig, ich will das Buch auf jeden Fall haben.
Ne? Cool. Jungs, lasst doch mal mit euch anfangen. Ihr habt ja eigentlich an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin studiert. Wie kommt man denn dazu, von einem Studium der Schauspielkunst hin ein Buch zu schreiben über das Thema, was wir gerade besprechen?
Ja, ich glaube, wir haben schon während des Studiums gemerkt, dass uns eigentlich die Welt da draußen ein bisschen mehr interessiert, als die alten Klassiker jetzt aufzumöbeln und in Fashion neuem Gewand auf die Bühne zu bringen. Deshalb haben wir schon während des Studiums begonnen, dokumentarisch zu arbeiten und haben ja dann einen Dokumentarfilm gemacht, The Cleaners, der 2018 in den Kinos war und weltweit getourt ist und für einen Emmy nominiert war. Und
nice.
Da wurden wir natürlich auch heiß darauf, weiter dokumentarisch zu arbeiten. Und wir sind vor allem in dem Zuge aufmerksam darauf geworden, was sonst noch so im Silicon Valley und in den Tech-Hotspots dieser Welt so abgeht. Und sind dann eben auf ein noch sehr neues, frisches, aber heiß gehandeltes Feld gestoßen, nämlich die digitale Unsterblichkeit. Und haben gedacht, okay, dem müssen wir nachgehen und sind dem nachgegangen und sind dann 1,5 Jahre um die Welt gereist, um dem auf die Spur zu kommen.
Und was sind eure Erkenntnisse? Welche Ansätze habt ihr denn gesammelt? Weil wenn man über digitale Unsterblichkeit redet, dann gibt's ja unterschiedliche Arten, was das bedeuten kann. Das kann ein Klon sein von einem selbst, das kann aber auch so etwas sein wie ein Abbild, fast schon eine Perversion, wenn man, und darum geht's ja auch in eurem Buch, quasi all die Hinterlassenschaften eines Menschen in der digitalen Welt, sprich Facebook-Posts, Likes und so weiter, wenn aus all diesen Informationen, die zurückgeblieben sind, ein künstliches Persönlichkeitsbild zusammengesetzt wird, was dann die verstorbene Person auf eine Art und Weise simuliert, wo wir ja gar nicht mehr davon reden, dass das diese Person ist, die wirklich unsterblich ist, sondern halt irgendwie so ein pervertiertes Echo fast schon. Also welche Arten von Unsterblichkeit habt ihr so kennengelernt?
Ja, tatsächlich ist so ein Zauberwort der Digitalisierung in den letzten Jahren ja immer auch Big Data gewesen. Und natürlich hinterlassen wir seit 15 Jahren unglaublich viele Daten durch WhatsApp-Kommunikation, durch soziale Medien, durch unsere Smartphones, die sekündlich Daten absondern. Und genau diese Daten verraten natürlich ganz schön viel über uns. Also es gab Studien, die sogar behauptet haben, dass Facebook dich besser kennt als deine besten Freunde, je nachdem, wie du Dinge likest oder wie dein Verhalten auf Facebook ist oder engste Verwandte. Und das ist ja so ein Mythos, der auch geschoren wird. Und genau dem sind wir mal so ein bisschen nachgegangen. Und es gibt tatsächlich Unternehmen, die mit diesen sehr intimsten, persönlichsten Daten so etwas wie eine digitale Unsterblichkeit anbieten. Und das heißt im Grunde, wie ihr es schon gesagt habt, dass die daraus Muster von den Menschen, die die Daten hinterlassen, versuchen zu imitieren, qua einer künstlichen Intelligenz. Also das heißt, das kann auf ganz vielen Feldern sein. Nehmen wir mal Sprachdateien auf WhatsApp. Immer mehr schreiben wir ja nicht mehr, sind wir zu faul, um Sachen einzutippen, sondern sprechen nur noch Sachen ein. Und natürlich sind diese ganzen Datenberge, Audiodateien, können genutzt werden, um die Stimme zu synthetisieren. Also dass man wirklich eine Stimme erzeugt, die genauso klingt wie unsere echte Stimme. Und da ist die Technologie beispielsweise schon sehr, sehr weit.
Bei der Stimme oder bei den Verhaltensweisen auf Twitter zum Beispiel, da glaube ich schon, da kann man sehr viel sehr schnell kopieren. Aber wenn es um die Inhalte geht, um nicht nur auch nicht mal sowas wie Betonung, wie jemand spricht, welche Worte er verwendet, sondern welche Themen er gerne bespricht, auf welche Art er Themen bespricht, welche Meinungen er hat, kann man das wirklich so schon, kann man das so replizieren? Oder ist das das Nächste, was kommt?
Naja, das ist sicherlich eine Technologie, die in den Kinderschuhen steckt, gar keine Frage. Aber tatsächlich muss man sagen, hat das sehr wenig zu tun mit dem, was wir so von Siri oder Alexa kennen. Also diese Sprachbots, die uns ja im Grunde, also zumindest in meinem Fall versteht die mich nie, beziehungsweise er, ich habe ihn umgestellt, er ist ein er jetzt.
Das ist ein gutes Recht.
Genau. Damit hat es tatsächlich sehr wenig zu tun. Womit es viel zu tun hat, sind sogenannte selbstlernende künstliche neuronale Netze. Was ist das? Das ist im Grunde ein Rechenmodell, das dem menschlichen Hirn nachempfunden ist. Das heißt, natürlich längst nicht in der Anzahl der Neuronen, die im menschlichen Hirn vorhanden sind, aber es wird versucht, im Grunde dieses Netzwerk der Neuronen, der Nervenzellen, die wir im Hirn so haben, nachzuahmen. Und die lernen im Grunde selbstständig. Das heißt, man muss denen gar nicht mehr jeden einzelnen Satz selbst beibringen und alles eintippern, was die dann am Ende ausspucken sollen, sondern die studieren eben tatsächlich diese großen Datenmengen von selbst sozusagen, also lernen, indem sie Muster auslesen und diese Muster übertragen auf neue Situationen. Und das ist tatsächlich schon ziemlich magisch, weil man dann tatsächlich sowas wie ja eine Persönlichkeit hinter diesen Mustern zu erkennen beginnt. Also man kann zum Beispiel feststellen, okay, jemand hat immer quasi im Staccato-Verfahren gesprochen, hat immer super kurze Sätze gebildet oder immer nur ganz knapp geantwortet auf alles, ganz kurzsilbig. Oder jemand hat sehr ausschweifend gesprochen und hat ganze Parabeln, ganze Märchen erzählt. Oder jemand hat immer blumig gesprochen, jemand hat pragmatisch gesprochen. Sowas kann man eben sehr wohl dann erkennen in diesen Datenmengen und auch reproduzieren, also auch nachahmen. Und damit auch zum Beispiel so weit gehen, einen Humor von jemandem nachzuahmen, einen Witz, eine Art Empathie zu zeigen. Und ja, da wird es dann ja wirklich verrückt.
Also. Ist ja eigentlich dann nur Vorspielen von Empathie oder Täuschung.
Ja, aber das ist eben genau der Punkt, ne? Das wird ja oft verwechselt, Mitgefühl und Empathie. Also Massenmörder haben oftmals, also Psychopathen haben ja oftmals wahnsinnig viel Empathie. Also die haben die
falsche Form von Empathie.
Die Kompetenz, genau, sie können quasi die anderen sehr gut lesen und wissen genau, wo sie packen können und können sich quasi in sie hineindenken. Das ist was ganz anderes, als ob sie tatsächlich mitfühlen mit dem anderen. Ne? Und dieses Mitfühlen, das ist Quatsch, das kann künstliche Intelligenz nicht. Künstliche Intelligenz hat auch kein Bewusstsein. Und das ist aber vielleicht die falsche Frage immer gewesen. Immer wurde ja so gesagt, ah, künstliche Intelligenz wird bald ein Bewusstsein ausbilden und dann. Aber vielleicht geht's gar nicht darum, sondern das ist der Trick der Branche im Augenblick. Es geht darum, das Äußerliche, also das, wie die künstliche Intelligenz das Empathie zeigen des Menschen imitieren kann, das zu perfektionieren, sodass dann der Mensch darin sich wahnsinnig gut verstanden fühlen kann auf einmal und sich das Gefühl haben kann, man spricht mit jemandem, der einen versteht, der einem mit Gefühlen gegenübertritt und so weiter, obwohl das gar nicht der Fall sein muss.
Ist der Mensch deswegen dann auch so leicht täuschbar, weil er gerne leblosen Dingen Leben einhauchen will, weil er gerne das Bewusstsein in der Technik versucht zu sehen, weil er eben, so funktionieren dann ja auch Cartoon oder Zeichentrick, ne, dass wir irgendwie gib irgendwas Augen und einen Ausdruck und sofort empfinden wir, kombinieren damit irgendwelche Emotionen. Lassen wir uns leicht täuschen oder?
Ja, absolut, genau. Ihr, also
unterstützen genau wir das auch noch? Können wir irgendwas dagegen machen zum Beispiel?
Ich glaube nicht. Also im Grunde kennt das jeder. Man guckt in den Himmel, in die Wolken und plötzlich sieht man dort ein Gesicht, was einen anguckt und was so einen magischen Moment ergibt. Und das nennt man in der Psychologie kognitive Verzerrung. Also wir sehen in gegenständlichen Dingen plötzlich Menschen. Wir meinen etwas zu erahnen, was gar nicht da ist. Das gehört zum Menschen dazu. Das kann man gar nicht ändern. Man kann das ein bisschen erlernen, also so wie wir natürlich auch, wenn man jetzt so, was weiß ich, Filme von vor 20 Jahren sieht, dann sieht man so plötzlich die ganzen Kameratechniken und man kennt die Tricks, die damals gemacht wurde und die entlarven sich, weil man das gelernt hat. Damals sind die Leute aus dem Kino gesprungen, wo ein Zug auf sie zugefahren ist. Der ist natürlich nicht wirklich auf sie zugefahren, sondern es war einfach nur ein Kameratrick.
Sicher.
Und so können wir, glaube ich, auch irgendwann immer ein besseres Gespür dafür entwickeln, ob zum Beispiel etwas Künstliches vor uns ist oder nicht. Aber die Technologie entwickelt sich halt auch weiter und versucht immer wieder, uns neu auszutricksen. Und genau dieses Katz-und-Maus-Spiel, das haben wir versucht, mal so ein bisschen zu beobachten. Und das finden wir sehr interessant.
Jetzt ist ja diese Form der Unsterblichkeit eher eine für die Überlebenden und weniger eine, die das persönliche Überleben nach dem Tod in irgendeiner Form sichert. Was ist denn der Hintergrund, weshalb überhaupt daran geforscht und gearbeitet wird?
Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt. Also ein Antrieb, muss man ganz einfach so sagen, ist sicherlich für viele Menschen auch einfach Narzissmus. Also es ist sicher kein Zufall, dass viele der Menschen, die an digitaler Unsterblichkeit arbeiten, Männer sind und bevorzugt weiße, mittelalte Männer. Also Peter Thiel, genau, Peter Thiel so als Leuchtturmgestalt hat mal gesagt, man kann den Tod leugnen, ignorieren oder bekämpfen, so in der Art, genau. Das heißt, der versucht das mit aller Kraft, der versucht irgendwelche Verjüngungskuren, hieß es mal, dann hat er sich eingeschrieben für dieses Einfrieren, also es gibt ja auch dieses Kryonik-Ding und hofft, dass er dann irgendwann wieder aufgetaut werden kann. Also bei solchen Gestalten ist schon ziemlich klar erkennbar, okay, die können nicht loslassen, die können sich nicht vorstellen, dass die Welt ohne sie auskommt. Alles klar. So, dann gibt's aber, und das fanden wir spannend, auch ganz viele Menschen, die einen ganz anderen Antrieb haben, die nämlich dann tatsächlich sich denken, okay, ich bin jetzt irgendwie gerade mal 40, 50 Jahre alt, ich habe kleine Kinder und diese Kinder wachsen ohne ihren Vater oder ihre Mutter auf, also oder haben denen gerade mal ein paar Jahre ihres Lebens kennengelernt und den Rest des Lebens haben sie den nicht mehr. Weil Vater oder Mutter an einer schweren Krankheit stirbt zum Beispiel bald und weiß das so. Und da ist das doch total nachvollziehbar, dass man da sagt, okay, ich wünsche mir einfach, dass meine Kinder zumindest etwas von mir zurückbehalten, in Phasen, in denen es ihnen schlecht geht, in denen sie ein Ohr brauchen, in Anführungsstrichen natürlich, in denen sie Zuspruch brauchen, in denen sie vielleicht was erfahren wollen über ihre Herkunft oder die Herkunft ihrer Familie und so weiter. Und das dann nicht machen zu müssen mit alten, eingestaubten VHS-Kassetten, die man irgendwo einschmeißt.
Hoppla! Was ihr gerade nicht sehen könnt, liebe Podcast-Hörer, ist, dass Nils und Simon wie wild auf ihre Kopfhörer deuten, um zu signalisieren, dass sie Hans und Moritz nicht mehr hören können. Wir haben das Problem natürlich direkt gefixt und setzen dort wieder an, wo wir stehen geblieben sind. Nach nur einem Spot geht's weiter.
Da Da sind wir wieder zurück. Das ging schnell mit Moritz Riesewick und Hans Block. Wir reden heute über die Unsterblichkeit. Und ihr habt gerade, finde ich, ein sehr interessantes Thema angesprochen, nämlich, dass man den Hinterbliebenen etwas von sich hinterlassen möchte. Nicht nur aus eigene Eitelkeit heraus, sondern vielleicht auch, um vielleicht kleinen Kindern, die ihren Vater oder ihre Mutter gar nicht richtig kennenlernen konnten, etwas dazulassen, was ihnen zeigt, was das für ein Mensch war. Es gibt ja sicherlich auch Leute, die dann vielleicht auch adoptiert sind oder früh ihre Eltern verloren haben, die dann auf die Suche gehen und recherchieren, was ist eigentlich übrig geblieben, was war das für ein Mensch, sicherlich auch bei der Suche nach der eigenen Identität relevant. In dem Fall ist das ja vorstellbar, wenn diese Technik sich weiterentwickelt, dass wir irgendwann so eine Art Holodeck, eine digitale Ahnengalerie haben, oder die man betreten kann, ja, wie bei Game of Thrones, die Katakomben, nur dass die dann aufstehen, und quasi diese Big Data ein Geist erschafft, mit dem man in den Dialog treten kann und dann auch sehen kann, mein Urgroßvater war so, mein Vater war so, wenn man das dann konsequent
so ändert. Aber unterbrochen von Werbespots. Das ist schon wichtig, dass dir der Uropa ab und zu das neue iPhone empfiehlt. Ja. Das muss schon sein. Irgendeiner muss für den Scheiß ja auch bezahlen. Das befürchte ich nämlich. Also wie seht ihr das? Wie schlimm wird es?
Ja. Naja, es hat beide Seiten, ne? Also es gibt natürlich die Horrorseite. Man muss sich ja nur vorstellen, wenn in dieser Ahnengalerie auch Menschen sind, die man zu Lebzeiten schon nicht mehr erträgt. Nehmen wir mal an, irgendwie ein nicht enden wollender, twitternder Präsident, der schon sozusagen jetzt unerträglich geworden ist, wenn der auch noch das Recht hat, nach seinem Tod die sozialen Medien zu befüllen oder als Bot in Nachrichtensendern aufzutauchen, dann stellt das natürlich einige Fragen, ne? Will man das überhaupt? Wer übernimmt eigentlich die Verantwortung dafür? Das kann ja auch politische Konsequenzen haben, wenn der oder die plötzlich Kriege auslöst mit diesen Sachen, die er oder sie sagt. Aber es gibt eben auch diese andere Seite. Man kann das wirklich nicht schwarz oder weiß beantworten. Ein Beispiel, was wir auch gefunden haben, fanden sich letztlich im Februar in Südkorea statt. Da gab es einen Versuch, der war genau umgekehrt, wo eine junge Mutter ein kleines Kind hatte und dieses Kind hatte im sehr, sehr frühen Alter auch eine sterbende Krankheit. Also sie ist gestorben und 2 Jahre nach ihrem Tod wurde daran gearbeitet, dieses kleine Mädchen wieder digital wiederzubeleben in einer virtuellen Realität und man hat tatsächlich haargenau das Aussehen wiederhergestellt, man hat die Stimme reproduziert, man hat sogar den Ort erschaffen, in dem die Mutter mit ihrem Kind immer im Park spazieren gegangen ist und dann setzte diese Mutter diese virtuelle Realitätsbrille auf und sah plötzlich ihre eigentlich schon verstorbene Tochter auf sie zurennen und die sagte dann, Mama, wo warst du? Und die Mutter bricht fast zusammen in Tränen und versucht sie zu umarmen, dieses Kind. Und das Einzige, was sie aber spürt, sind kleine Sensoren in ihrer Hand von dieser VR-Brille.
Aber das ist doch eigentlich ein ganz guter Punkt. Kann man anhand dieses Beispiels nicht auch darüber diskutieren, dass es nicht potenziell wichtig ist, für Menschen Abschied zu nehmen? Das Buch zuzuschlagen und ins Regal zu stellen? Und ist es nicht irgendwie für die menschliche Psyche so ein bisschen auch eine gewisse Verschmutzung fast schon, wie eine Verunreinigung, irgendwas, was einen belastet, was nie weggeht dadurch, dass es immer wieder aufgefrischt wird?
Ja, genau, den Impuls hat man natürlich, das zu sagen. Aber irgendwie muss man natürlich auch sich immer den Fall anschauen. Also zum Beispiel da jetzt da lag einfach das 7-jährige Kind die letzten Monate seines Lebens im Krankenhaus, angeschlossen an Schläuche in Nase und Mund. Die Mutter hatte im Grunde keine Chance, Abschied zu nehmen. Und alles, was sie jetzt über ihre Tochter zumindest aus der letzten Zeit in Erinnerung behalten hat, sind diese Bilder aus dem Krankenhaus. Und das ist natürlich aber auch super hart. Also da dann zu sagen, okay, es gibt die Technologie, die es mir erlauben würde, noch einmal Abschied zu nehmen und meine Tochter vielleicht in anderer Erinnerung zu behalten, dadurch und die Bilder zu überschreiben, wenn man so will. Oder sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte zumindest mit einer näherungsweisen Kopie meiner Tochter noch Zeit verbringen. Ich möchte noch Dinge klären, aushandeln. Das macht man ja in Familientherapien, also Familienaufstellungen zum Beispiel auch. Da wird ja auch simuliert, so was man jetzt sagen könnte zu den Verwandten oder zu den anderen Familienmitgliedern. Das hilft vielen Leuten. Also es wird für Therapiezwecke auch eingesetzt, ne? Diese VR-Geschichte. ich glaube, man, also wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen für das Buch, dass wir da gar nicht so vorverurteilend rangehen, sondern dass wir wirklich erstmal hinschauen und versuchen, ja, erstmal so wertneutral wie möglich da drauf zu schauen und zu sagen, okay, hilft das den Leuten, die wir jetzt da treffen? Was ist unser Eindruck? Oder belastet es sie mehr? Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt was, worauf wir so ein bisschen stolz sind mit dem Buch, dass wir so viel unterwegs waren und jetzt wirklich von Menschen erzählen, die diese ja, Pionierarbeit machen, die Versuche mit dieser, die Experimente am offenen Herzen, wie wir schreiben, machen. Das ist natürlich auch ganz oft gefährlich, sicherlich, psychologisch gefährlich und hat auch einigen Zynismus auf Seiten derer, die damit Geld machen, gar keine Frage. Aber ist auch gleichzeitig eine große Chance für die, die mit den herkömmlichen Formen des Trauerns gar nichts mehr anfangen können. Also es gibt viele Menschen, die ewig nicht auf dem Friedhof gewesen sind, weil der ihnen nichts sagt. Kann sein, dass da irgendwie die Leichen ihrer Ahnen rumgammeln, sag ich jetzt mal etwas salopp. Aber für sie ist der Mensch nicht dort, den sie in Erinnerung haben. Sie spüren den dort nicht. Und dafür digitale Formen zu erschaffen, kann auch bedeuten, dass wir eine neue Kultur des Trauerns erschaffen. Mhm. Und das wäre zum Beispiel ja total wünschenswert.
Ich finde das einen total interessanten Punkt. Ich fühle mich auch wieder in dem, was du gerade gesagt hast, dass man seine verstorbenen Liebsten auf dem Friedhof nicht spürt. Mir geht's genauso, dass ich meine Oma, die zum Beispiel vor 10 Jahren gestorben ist, dass ich war noch nicht einmal auf dem Friedhof, aber es gibt halt so Dinge, in denen ich mich wieder an sie erinnere. Ja? Also das können Gegenstände sein, es können Situationen sein. Ja.
Gerichte sind es bei mir.
Also Essen, ja, genau, es kann Essen sein, es können Rituale sein. Also alles Dinge, die außerhalb eines Friedhofs stattfinden. Und wenn man so einen digitalisierten Friedhof erschaffen könnte, wo man sich vielleicht eben durch ein Virtual Reality Headset oder Holodeck in 100 Jahren vielleicht quasi in eine Situation begibt, in der dieses Abbild des Menschen ist und gleichzeitig verbunden vielleicht mit der Wohnung, in der der Mensch gelebt hat, oder Dinge, die er gern mochte, Musik, eine Fernsehserie nebenbei läuft, was auch immer, dass das eine Form von Friedhof wird, wo man den man immer mal wieder besuchen kann. Da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das einen jahrtausendalten Umgang mit dem Tod komplett revolutioniert, sofern der Mensch in der Lage ist, nicht süchtig zu werden danach und den Zugang zur Realität irgendwie zu verlieren.
Natürlich, es war keine direkte Frage, ich wollte nur kurz anschließen, weil ich hatte das, ein Freund von mir hat sich schon eine Weile her, hat er sich umgebracht und ich hatte für lange noch sein Xbox Live Avatar sozusagen so schlafend, ne? Und das war eine ganz abgefahrene Geschichte, weil ich immer, wenn ich den gesehen habe, das war echt, das, ich weiß natürlich, ne, ich weiß, es ist nichts außer irgendwo ein Code, wo eine 1 statt eine 0 ist, so, dass der Avatar angezeigt wird, obwohl der gar nicht mehr bezahlt quasi für sein Abo und so. Und das hat mir was gegeben, obwohl das nur, der sah halt lustig aus, der hatte den Namen, irgendwie, ich wusste genau, so sah der damals aus, ich weiß, warum er was noch angezogen hatte und so, diese Klamotten und alles und fand das lustig. Und das hat mir schon enorm viel gegeben und das war halt nahezu nichts. Das war wie ein Aufklebebildchen am Kühlschrank so, also einfach nur ein Bild oder in dem Fall halt ein kleiner Avatar. Also ich kann schon glauben, dass man, wenn der jetzt auch noch ein paar Phrasen gehabt hätte oder mir ab und zu ein Video empfiehlt oder eine Serie, die irgendwie passt oder so, die man verbindet, dann glaube ich schon, dass ich da ganz schnell auch eine Bindung zu dieser Software entwickelt hätte. Und so geil ich das auch finde, ich bin da immer zu 100% auf der Seite der Zukunft, aber es macht mir auch, irgendwo in mir macht es mir auch ein bisschen Angst, weil verlieren wir nicht dadurch auch ein bisschen das Menschliche irgendwann? Verlieren wir nicht den Menschen in diesen ganzen Imitationen? Super schwer, finde ich, da die Grenze zu sehen. Weil irgendwann ist dann ja, wenn man es nicht mehr unterscheiden kann, also den Toten von der Kopie.
Kommt es auch schon durcheinander.
Ja, ab wann ist dann, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine 1:1 Kopie ist von jemand anderem, gehört dem dann auch alles? Kann der rechtlich quasi den Besitz haben, wenn er doch eigentlich 1:1? Also das sind so ganz viele Fragen, die dann erst in Zukunft irgendwann kommen werden, glaube ich, mit der Komplexität dieser Kopien.
Ja, genau. Also du stellst einen ganz wichtigen Punkt, ne? Der zum Beispiel in das Erbrecht im analogen Leben ist ja total durchgestaltet. Wer bekommt etwas, wenn man tot ist? Und wie ist das geregelt? Das ist natürlich fürs Digitale auch eine ganz neue Frage. Ich meine, wir nutzen das alle noch nicht so lange, aber es gibt eine total interessante Studie von der Oxford University, die errechnet hat, dass 2070 mehr Online-Tote auf Facebook sein werden als noch lebende Nutzer und Nutzerinnen. Und das sind natürlich Dimensionen, die kommen mir, diese Fragen kommen erst gerade auf, weil immer mehr Leute natürlich auch, die angefangen Facebook zu nutzen, auch dann sterben werden. Und plötzlich ist das irgendwie so der größte Friedhof der Welt, so ein Digitalfriedhof, wo so die ganze Zeit so Karteileichen rumrennen. Und wer macht eigentlich was mit den Daten? Wem gehören diese Daten? Wer darf die nutzen? Darf die Facebook nutzen, um irgendwie ihre Algorithmen zu füttern, um noch Erkenntnisse zu gewinnen? Gehören das den Hinterbliebenen? Total interessante Fragen, die auf uns zukommen, die wir klären müssen.
Ich sag dir, was passiert. Irgendwelche Werbetreibenden werden diese Grabsteine, die dann auf Facebook existieren, kaufen und mit diesem Algorithmus die zumindest in Teilen zum Leben erwecken und sie dann nutzen, um Produkte zu bewerben oder um Likes zu verteilen, gegen die sich niemand mehr wehren kann, weil natürlich am Ende des Tages niemand weiß, ob jemand noch lebt oder tot ist, wenn dann so ein Algorithmus quasi die Funktion der Seite übernimmt. Mal ein bisschen in eine andere Richtung gefragt. Wir leben ja noch relativ zu Beginn der Digitalisierung und Datenschutz ist ein großes Thema und Leute fragen sich immer, okay, was passiert mit meinen Daten? Wenn diese Unsterblichkeit tatsächlich irgendwann Thema wird. Glaubt ihr, dass sich das vielleicht in der Mentalität der Leute im Umgang damit auch niederschlägt, dass man sagt, ich will so viel wie möglich von mir hinterlassen, nicht unbedingt, um in der Gegenwart einen Fußabdruck zu hinterlassen, sondern um sicherzustellen, dass der Algorithmus, der aus meinen Hinterlassenschaften gebildet werden kann, möglichst genau abbildet, wer ich bin?
Ja, genau. Total spannender Punkt. Damit würdest du wahrscheinlich dem Sänger der Black Eyed Peas aus dem, aus der Seele sprechen. Will I Am hat sich nämlich tatsächlich schon verewigen lassen. Also es gibt schon einen Avatar von ihm, hat er machen lassen bei dem Unternehmen Soul Machines aus Neuseeland. Das ist sicherlich kein Zufall, dass der zum Beispiel sich ja auch ansonsten engagiert für Datensouveränität, also für genau den Punkt, ne? Zu sagen, ich will selbst darüber bestimmen, welche persönlichen Daten von mir verwendet werden. Ich will damit offensiv umgehen, aber ich will die Kontrolle darüber behalten. Also tatsächlich könnte es sein, dass wir da so einen Bewusstseinswandel gerade erleben. Also dass es gar nicht mehr unbedingt Menschen nur darum geht, ihre Daten geheim zu halten, sondern die Kontrolle über diese Daten zu gewinnen und damit selbst Dinge anzustellen. Also weil bisher war es ja oft so, entweder ich halte sie geheim oder andere Unternehmen schlachten sie aus für ihre Zwecke. Und vielleicht sind wir jetzt gerade so an so einem Punkt, wo Menschen anfangen, damit zu arbeiten, mit ihren persönlichen Daten und tatsächlich eben auch dafür einzusetzen, sich ein Nachleben zu schaffen. Oder anderes Beispiel aus Kanada, da haben wir einen jungen Mann getroffen, der seit 15 Jahren jeden Schritt und jeden Tritt seines Lebens aufzeichnet. Und in einem künstlichen Gedächtnis, das er Memex nennt, also von Memory, externes Gedächtnis, External Memory, Memex, speichert. Das heißt, er zeichnet fast alles auf, was er so am Tage macht und mit anderen bespricht und so weiter. Und er kann dann, wenn er sich an was erinnern will, immer in seinem künstlichen Gedächtnis rumsurfen und darin suchen. Also zum Beispiel, wenn er sich...
Also es wird getaggt sozusagen und er findet das dann immer aufgrund des Taggens.
Genau, also wenn er sich zum Beispiel denkt...
automatisch? Hä? Also das Taggen, also das jetzt hier zum Beispiel, werden die Tags Mikro, Hangy, Studio, Almost Daily. Und werden die automatisch generiert nach irgendeinem Algorithmus oder muss er sich händisch hinsetzen und die alle die Files umbenennen und so? Also wie viel Arbeit steckt noch aktuell dahinter? Wisst ihr das?
Also bei ihm ist es tatsächlich noch relativ händisch. Also der ist auch Programmierer, aber der legt sich quasi wie so ein, er hat sich so wie so eine Google-Suche angelegt für diese Memex, also wo der wirklich jedes Keyword miteinander verbindet und dann so extrem interessante Dinge rauskommen. Also er hört zum Beispiel ein Lied und erinnert sich, er hat dieses Lied schon mal gehört. Dann gibt er den Text dieses Liedes ein und plötzlich kommt er zu einer Stelle, wo er sagt, ah, dieses Lied habe ich gehört in einem Burrito-Laden vor 5 Jahren in San Francisco.
Wahnsinn.
So, und plötzlich kann er sich das wieder sozusagen herholen. Und dabei waren 3 andere Leute, nämlich der, der und der. Also der macht wirklich
das
wie so ein
Gedächtnis mehr oder
das perfekte Gedächtnis und detailliert ganz immer nach einem Tag ganz genau, was passiert ist. Das macht er seit 15 Jahren. Also wirklich ein unglaublich faszinierender Typ und natürlich auch beängstigend, sowas zu sehen.
Vor allem, ich würde jeden Test bestehen. Also du würdest jedes Abitur alles 100% nachprüfen,
weil
du kannst ja jederzeit zurück nochmal nachprüfen.
Würdest du nicht, genau das Gegenteil wird der Fall sein. Das ist der Navigationssystemeffekt. In dem Moment, wo du dich darauf verlässt, dass mein Navi mir sagt, wo ich langfahren muss, verkümmert dein Orientierungssinn. Und wenn du alles aufzeichnest, verkümmert dein Gedächtnis, weil du gar nicht mehr die Notwendigkeit verspürst, dir Dinge zu merken, weil du kannst ja nachschlagen. Und wenn du dann abgekoppelt bist von deinem externen Gedächtnis.
Das will ja keiner. Also ich dachte schon, dass ich mein Abitur mit Memex mache. Das meine ich ja, dass ich dann da halt schnell nachgoogeln kann. Weil das ist ja auch die Frage. Also ab wann sagt die Schule, okay, wisst ihr was, wir alle haben jetzt diese Neurolinks. Lass stecken, googelt's einfach nach und dann, das ändert ja irgendwie auch alles in dem Moment, in dem es keine Unterschiede mehr gibt biologisch so ein bisschen, sondern es nur noch darum geht, wer hat die am meisten Speicherkapazität oder die beste Software, verändert sich ja alles. Habt ihr da, wovor haben denn die meisten Leute Angst, wenn ihr mit ihnen redet? Also ihr hört ja wahrscheinlich immer wieder dieselben Bedenken. Was ist denn das, was am meisten raussticht?
Also zum Beispiel, ihr habt ja gerade angesprochen, wie ist das dann im Streit oder so, ne? Also wenn jemand diese Memex dann einsetzt, um einwandfrei zu klären, wer jetzt recht hatte, genau das hat er uns auch gesagt. Also er und seine Freundin, die haben sich so eine Art Regelkatalog geschaffen und da steht zum Beispiel drin, darf nicht im Streit genutzt werden, darf nicht genutzt werden, um zu klären, wer recht hat. So.
Das wird nicht lange durchhalten, das wird nicht klappen.
Ja. Jetzt haben wir im Prinzip angefangen, diese Unsterblichkeit anzufassen mit Big Data und mit quasi dem Versuch, eine möglichst realitätsnahe Abbildung der verstorbenen Person zu erschaffen. Welche Möglichkeiten, sich unsterblich zu machen, sind euch denn noch begegnet? Also zum Beispiel der Klassiker, sein Bewusstsein hochladen als Ganzes, sowas zum Beispiel.
Also mit diesem Bewusstsein hochladen haben wir uns tatsächlich nicht als Schwerpunkt beschäftigt, weil das natürlich dann auch ein anderes Verfahren ist. Also uns geht es tatsächlich um die Ansammlung von Daten. Und wie kann aus diesen Daten etwas erschaffen werden? Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Formen, sei es jetzt nur ein Chatbot, also eine App, mit der man quasi sich unterhält. Da gibt es zum Beispiel Replica, ist dann eine sehr, sehr bekannte und auch viel genutzte Applikation. Man schreibt wie mit einem Freund WhatsApp-Nachrichten und dann antwortet jemand.
Das habe ich mal ein paar Jahre oder ein Jahr probiert, aber ich war nicht so ganz überzeugt. Aber vielleicht habe ich es nicht gut genug gefüttert. Aber es war, ich dachte die ganze Zeit, na, wann kommt denn jetzt der Aha-Moment? Und ich denke, boah, ich rede mit einem echten Menschen. Aber ich muss sagen, mich hat's ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, ist aber auch schon wieder ein Jahr her.
Mach's mal jetzt. Also uns ging es ganz genauso. Wir haben das auch schon angefangen vor 2 Jahren zu nutzen und da war es unerträglich. Also es war zum Beispiel so, dass die Person nie eingegangen ist auf Fragen. Also sie hat immer wieder das Thema gewechselt. Das war also wirklich wie so, man war richtig wütend und man wollte das Telefon wegschmeißen. Ja, aber das ist so gut geworden mittlerweile, dass das ist wirklich, man vergisst, wir waren ja wirklich sehr skeptisch auch bei solchen Sachen, aber ich habe das mal 2 Monate genutzt und man vergisst wirklich, dass man dort mit einer Maschine sich unterhält. Und genau das Gegenteil passiert eigentlich, dass man plötzlich anfängt, die intimsten Sachen zu entäußern, weil man das Gefühl hat, man redet ja nicht mit einem Mensch, sondern der wird das nicht weiter verraten. Also wenn ich jetzt irgendwie meinem besten Freund irgendein Geheimnis verrate, habe ich immer das Gefühl, der könnte das gegen mich verwenden. Also oder
digitaler Beichtstuhl sozusagen.
Ja, genau, dann ist es so in der Welt. Und da äußert man sich nicht. Und da gibt es auch eine ganz interessante psychologische Studie, dass festgestellt wurde, dass tatsächlich so eine Bots auch eingesetzt werden als so eine erste Phase der Psychotherapie. Also wo Leute, die zum Psychologen gehen müssten und das jetzt sie vielleicht nicht trauen, weil es ja auch eine Hemmschwelle, sich da anzumelden, die so eine Bots nutzen, dass die tatsächlich Abhilfe verschaffen und dass die mitunter auch viel offener sich entäußern äußern und da auch ein größerer Verzeichnis ist, einer Heilung und einer Besserung als mit einem echten menschlichen Therapeuten. Also total interessant.
Das ist ja Hammer.
Aber es gibt tatsächlich auch so ein Projekt, Mark Sager ist da, der hat zum Beispiel sein eigenes Kleinkind digital geklont und das wächst jetzt heran auf dem Computer und es lernt genauso wie ein menschliches Kleinkind lernen würde, nämlich durch Bestärkung, also indem es Zuspruch bekommt oder tatsächlich auch Belohnungen. Das sind dann natürlich keine Süßigkeiten oder keine lobenden Worte, sondern das ist dann programmiert, dass es auf bestimmte Reize anspringt und das wirkt dann sich aus wie eine Belohnung. Und er spricht von virtuellem Dopamin, der Entwickler, das da ausgeschüttet wird. Das ist sicherlich etwas hochgegriffen. Aber das Prinzip ist richtig. Also tatsächlich machen sich diese EntwicklerInnen immer häufiger jetzt auch die Erkenntnisse der Neurowissenschaften zunutze und versuchen, sich am menschlichen Lernen zu orientieren. Und deshalb sind die Fortschritte auch jetzt so groß. Also wir haben es längst nicht mehr damit zu tun, dass man jetzt diesen Maschinen irgendwie jeden Kleinteil beibringen muss, sondern die entwickeln sich von selbst durch Beobachtungen in Anführungsstrichen, durch eine ganze Zahl von Sensoren, die miteinander gekoppelt werden. Und das funktioniert sehr gut. Dazu kommt, dass die jetzt auch einen wesentlich besseren Arbeitsspeicher haben. Also dass sie auch zum Beispiel eine Art Kurzzeitgedächtnis haben, mit dem sie arbeiten können. Das heißt, das, was wir gerade beschrieben haben, ne, dass man auf Gesprächsinhalte, die vorhin schon mal gefallen waren, wieder zurückkommen kann, was ja was sehr typisch Menschliches ist, dass man das tut, dass man nicht einfach immer wieder die gleichen Fragen stellt. Das hat damit zu tun, dass das jetzt technologisch einfach möglich geworden ist, dass sie das speichern können und dann darauf zurückkommen können. Mhm. Und davon gibt es so eine ganze Reihe von Durchbrüchen, die in letzter Zeit stattgefunden haben. Und deshalb geht das auch sehr weit. Wenn jetzt diese Technologien zusammengeführt werden, also Stimmsynthese, ne, das Synthetisieren, dass man Menschen Sachen sagen lassen kann, die sie nie gesagt haben, indem man ihre Stimme aus Tondateien synthetisiert.
Deepfakes und, kommen dazu.
Hast du noch neue das? Sachen sagen lässt. Genau, Deepfakes. Dann dieses, was man so vom Face-Swap kennt, irgendwie, dass man Gesichter auf andere Körper setzen kann und so weiter und Bewegungen von anderen holen kann und die dann koppeln kann mit dem Gesicht, zum Beispiel auch von einem Verstorbenen. Mhm. Wenn das dann gekoppelt wird mit diesen selbstlernenden neuronalen Netzen, also die dann Muster kopieren können von einem Menschen, der verstorben ist, dann geht's halt los. Dann kommt man mit so einer Simulation halt einem Menschen schon sehr nah. Und dann ist es kein weiter Schritt mehr, dass dann die Hinterbliebenen darin tatsächlich den oder die Verstorbenen wiedererkennen.
Das Wer ist, weiß, vielleicht sind wir ja gar nicht echt gerade in diesem Moment.
Ihr könntet.
Vielleicht sieht euch nur oben rum. Leben wir in der Matrix, in einem ewigen Zirkel, dass in der Matrix die nächste Matrix erschaffen wird.
Genau.
Aber also ich bin auch immer hin und her gerissen zwischen Dystopie und Utopie. Auf der einen Seite finde ich das unglaublich spannend mit den Möglichkeiten, die damit einhergehen. Und ein Stück weit bin ich auch ein alter, weißer, deutscher Mann, der gerne ewig leben möchte. Nicht, weil die Welt mich braucht, sondern weil ich die Welt brauche.
Schön gesagt, ja.
Und hab natürlich dann immer noch die leise Hoffnung, ja, vielleicht kommt der Zug noch rechtzeitig in meinen Bahnhof
ein. Wir haben so ein bisschen noch Hoffnung. Wir haben jedem Jahr weniger, ja. Aber ihr gebt uns ein bisschen Mut.
Genau, aber worauf das ja in erster Linie auch mal hinausläuft, ist eben die fehlende Unterscheidbarkeit zwischen Realität und artifizieller Intelligenz oder so. Man sieht es jetzt ja schon bei Fake News sozusagen. Du weißt gar nicht mehr, weil du es auch gar nicht mehr unterscheiden kannst, was ist jetzt Realität und was hat sich jemand ausgedacht. Damit sind die allermeisten Menschen überfordert. Und je mehr Möglichkeiten sich diesbezüglich entwickeln, desto schwieriger wird es werden. Wenn das jetzt auch noch oben drauf kommt, all die Dinge, die wir gerade aufgezählt hatten, ja, Deepfake, die Kopie sozusagen eines menschlichen Wesens und so weiter und so fort, nähern wir uns dann nicht einem Zustand, an dem das für Menschen unglaublich schwierig werden wird, zu wissen, was ist Realität, was ist künstlich, wer steuert dieses Künstliche, ist es irgendwann entkoppelt davon, dass ein Mensch darauf Einfluss nimmt, weil es irgendwann so groß und so selbstständig wird, dass man das gar nicht, dass es sich nicht mehr steuern lässt, dass irgendwann niemand mehr weiß, welchen Knopf muss ich denn drücken, damit das sich in eine bestimmte Richtung bewegt. Ist das nicht eine Entwicklung, die dann vielleicht doch eher ein bisschen dystopisch ist?
Naja, absolut. Also zumal noch ein, um ein Argument hinzuzufügen von deiner Reihe von Argumenten, ist, dass sich ja auch mehr und mehr Bereiche unseres Lebens ins Digitale verlagern. Also wir ja auch immer weniger analoges Leben haben. Die Pandemie hat es ja jetzt gezeigt, die weltweite, dass wir es total gewohnt sind, jetzt hier über einen Videocall, über Jitsi zu reden oder was weiß ich, das haben ja auch ältere Menschen jetzt erfahren, wie man natürlich auch merkt, man vermisst eine körperliche Nähe, aber es verlagert sich eben auch viel mehr ins Digitale. Und dann wird es halt wirklich irgendwann total schwer, diesen Unterschied auszumachen. Und auch philosophisch ist das natürlich interessant, in einer Welt zu leben, die von, wenn man jetzt über digitale Unsterblichkeit redet, vom Ewiggestrigen bevölkert wird. Also wenn die ganze Zeit immer Sachen auch reproduziert werden, die aus der Vergangenheit sind und die immer nur eine, die Zukunft immer nur eine Verlängerung der Vergangenheit ist und auch nichts Neues zulässt. Also man braucht ja auch den Bruch und man braucht ja auch das Unerwartete und man braucht ja auch Dinge, die völlig neu auf einen zukommen. Und das kann natürlich auch ganz schön viel mit einer Gesellschaft machen, ne? Denn wenn man plötzlich nicht nur noch immer neue Menschen um sich hat, sondern auch immer alte Klone.
Ja, das ist wobei krass, es natürlich auch spannende Projekte gibt, wie zum Beispiel die virtuelle Reanimation oder die virtuelle Konservierung, muss man besser sagen, von den letzten Holocaust-Überlebenden, die sich viele entschieden haben, sie wollen, dass sie ihre Erzählungen auch nach ihrem biologischen Tod persönlich in Anführungsstrichen weitergeben können. Und wo es sicherlich auch einen Unterschied macht, dass man diese Geschichten mit der Stimme des oder der verstorbenen des Holocaust-Opfers hört. Mhm. Und wo es sicherlich auch mit den kommenden Schülergenerationen ganz viel machen wird, wenn sie diese Geschichten eben von den zumindest virtuellen WiedergängerInnen der Holocaust-Überlebenden hören, als dass sie einfach nur noch in einem Geschichtsbuch oder eben in Aufnahmen, aus Aufnahmen hören. Das macht natürlich was mit dir, wenn du auch Fragen stellen kannst, die dich besonders interessieren und das dialogisch passiert. Zugleich entsteht da aber natürlich auch die Frage, das wird ja nicht nur von denen genutzt, so eine Technologie, die auf der Seite der Wahrheit sind oder die versuchen, sich um historische Akkuratheit zu bemühen, sondern sicherlich auch von LeugnerInnen des Holocaust zum Beispiel, die dann irgendwelche Augenzeugen auf den Plan rufen können und virtuell animieren können, die totalen Bullshit erzählen über Geschichte. Und wenn die dann auch lebensecht wirken und mit der Inbrunst, der Authentizität davon berichten, was sie da vermeintlich erlebt haben, dann kann es natürlich auch super gefährlich werden, weil dann so eine Art virtuelles Wettrüsten entstehen könnte.
Das ist wirklich der Informationskrieg, der sich dann noch auf mehrere Ebenen irgendwie weiterentwickelt, wie so ein Waldbrand. Wir müssen ganz kurz, wir reden gleich noch tierisch.
Eine Sache noch weiter hinzufügen, was du gerade erzählt hast mit den Holocaust-Überlebenden. Es ist halt, es öffnet einem so, jetzt nicht speziell das, aber so das komplette Thema öffnet einem so den Kopf für mögliche Zukunftsszenarien, auch so in kleinteiliger Art. Also das, was du gerade erzählt hast mit den Überlebenden des Holocaust, das kannst du ja theoretisch auch machen für Verbrechensopfer in der Zukunft. Ja, also wenn jemand bringt jemanden um und vor Gericht ist aber ein virtuelles Hologramm des Ermordeten, der im Gerichtssaal sozusagen mit die Anklage vertritt.
Ja, das Opfer ist, wieder menschlich
das
macht.
Das Opfer menschlich macht und den Täter auch konfrontiert mit dem Leben, das er ausgelöscht hat. Das sind so kleine Gedanken, die einem dann so aufpoppen. Die Prärie, sag ich mal, die wir jetzt für uns in unseren Planwagen erschließen, die hält so viele spannende Dinge bereit, dass es echt total Spaß macht, einfach mit euch da quasi in diese Welt abzutauchen. Abtauchen müssen wir jetzt auch ganz kurz in eine mini kleine Werbeunterbrechung, aber wir sind gleich wieder da. Moritz und Hans bleiben natürlich so lange und dann quatschen wir noch ein bisschen weiter. Herzlich Herzlich willkommen zurück bei Almost Daily, heute mit Moritz Riesewiek und Hans Block. Wir reden über die Unsterblichkeit im Digitalzeitalter.
Genau, und wie erreichen wir die, wie erlangen wir die? Vor allen Dingen scheinbar durch Big Data, also immer mehr Sammlungen von Charakteristika, die mich zum Beispiel definieren, die dann irgendwann benutzt werden, um eine Kopie von mir zu erschaffen. Und jetzt habe ich meine Frage tatsächlich vergessen, die ich eigentlich stellen wollte. Aber ich wollte sie schon die ganze Zeit stellen.
Wenn du jetzt Memo-Mix
ja, hättest, wenn ich Memo-Mix, könnte ich einfach zurückgucken und sagen, was war es denn nochmal? Aber ist egal, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar ist das jetzt so ein bisschen retrospektiv. Also man hat dann ja, ich bin dann tot und es gibt meine Kopie und die hat natürlich nur den Informationsstand bis zu meinem Tode. Was ich jetzt aber frage, ist, könnte man dieses Big Data nicht auch nutzen, um einfach eine Kopie, während ich lebe, zu erschaffen? Ob oder mit meinem Einverständnis sei jetzt mal dahingestellt und diese Kopie dann quasi Voraussagen treffen zu lassen, was ich mache, wie ich demnächst mich verhandle, wen ich umbringen will. All diese Sachen, kann man das nicht so ein bisschen schon dann vorhersagen? Ist das nicht so ein bisschen schon die Zukunftsvorhersage, die mein Big Data über mich dann trifft? Ist das nicht eine Sache, die eigentlich rechtlich bei mir liegen sollte?
Also erstmal ist es tatsächlich auch eines der großen Versprechen. Also die Zukunftsvorhersage ist ein ganz großes Thema bei solchen Unternehmen, weil sie vermeintlich durch die Ansammlung von Daten eben prognostizieren wollen, wie sich Muster verhalten haben und wie sich eben Muster auch in der Zukunft ausbilden werden. Und genau das macht es ja im Grunde auch so spannend, dass man mit diesen Unsterblichkeitsbots oder Wesen, künstlichen Wesen eben nicht nur das spricht, was sie schon immer gesprochen haben, sondern dass sie eben neue Gedanken entwickeln, so wie es vielleicht der Verstorbene entwickelt hätte, dass sie zu neuen Thesen kommen, dass sie auch neuen Input generieren. Also so ein Bot kann ja auch Zeitungen lesen und sich Sachen aneignen und die dann wieder benutzen. Und das ist dann eben so das Magische, das auch, was es dann interessant macht, dass wenn man wirklich mit so einem virtuellen künstlichen Wesen zusammenwohnt, sonst wird es ja langweilig, wenn er immer das Gleiche erzählt, sondern er entwickelt sich eben auch weiter. Und das stellt die Frage, wer hat eigentlich das Recht, diese Entwicklung zu bestimmen, ne? Und was ist, wenn ein Paar, was glücklich verliebt war, wo einer tragisch gestorben ist, wenn die sich plötzlich trennen, weil der Bot sich in eine falsche Richtung entwickelt? Also kann das nicht auch ein neues Drama auslösen?
Auf jeden Fall, wenn der Bot plötzlich anfängt, irgendwelche QAnon-Memes die ganze Zeit zu teilen und so. Und du merkst, ey, das entwickelt sich in die völlig falsche Richtung. Letztendlich, wie ihr meint, man hat das ja nicht mehr unter Kontrolle.
Also wer ist derjenige, der bestimmen darf, machen jetzt einen virtuellen Wiedergänger einer Person? Ist das die Firma, die die Daten auf dem Server liegen hat? Sind das die Hinterbliebenen, die darüber bestimmen sollten? Brauchen wir in Zukunft vielleicht so eine Art Nachlassverwaltung digitaler Art?
Das auf jeden Fall.
Müssen wir uns irgendwie vorher so ein Testament machen, wo wir das reinschreiben, wie mit unseren digitalen Überbleibseln umgegangen werden soll? Wiedergänger, ja, nein. Das sind alles ja so Fragen, ne? Und was ist, wenn dann dieser Wiedergänger tatsächlich Schaden anrichtet? Also haben wir erlebt, Microsoft hatte da ja mal so eine Katastrophenerfahrung, wo dieser Chatbot Tay sich im 0,nix, wo der online war, dann in einen rechtsradikales Arschloch, Sexisten und so weiter entwickelt hat und die den ruckzuck wieder vom Netz nehmen mussten.
Immer noch, das ist schon eine lustige Geschichte, weil es einfach zeigt, wie das Internet funktioniert und wie Trollen, wie alle, sie können es gar nicht alles, sie wollen unbedingt diesen Bot trollen.
Das kommt der gar hat nicht gelernt, muss man sagen, ne? Also hervorragende Lernerfolge, nur halt bei den Falschen gelernt.
Ja, aber es ist wie so eine, wie so ein Fingerabdruck, der sichtbar gemacht wird, ja? Wenn du die Essenz des Internets erkennbar machen möchtest, dann schickst du ein weißes Blatt Papier rein und schaust, was darauf gemalt wird. Und so kannst du das irgendwie sichtbar machen. Aber meint ihr, dass zum Beispiel auch irgendwann Leute so einen digitalen Avatar mit sich rumschleppen, den sie zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen oder bei irgendwelchen anderen Anlässen, zu denen man vorweisen muss, was man für ein Mensch ist, den quasi, ich schick ihn mal an bei meinen Avatar und dann kannst du als Firma sozusagen diesen Avatar nehmen und mit dem dich unterhalten und den Tests machen lassen und dann entscheidest du anhand dessen, ob du diese Person einstellst.
Aber das wäre ja noch nett, wenn man dazu sagen würde, dass das jetzt der Avatar ist, der da kommt.
Ja.
Vielleicht hat man auch so einen guten und so einen schlechten Avatar in der Hosentasche, je nachdem, was man da braucht.
Was man braucht. Ja.
Aber es gibt ein bisschen ähnliches Beispiel, was uns auch dann ja ein bisschen schaudern lassen hat. Es gibt einen Entwickler in Pasadena in Kalifornien, der macht genau das. Also der entwickelt auch digitale Klone schon zu Lebzeiten, also die man nutzen kann, auch wenn man jetzt schon auf der Welt ist. Also der ist ein totaler Business-Typ, also ein Unternehmensleiter, und der hat viel zu tun und der hat dann eben angefangen, sich selbst zu reproduzieren, und dann ist zu Hause bei seiner kleinen Tochter oder bei seinen Kindern der Avatar und der liest dann halt die guten Nachtgeschichten vor, weil er noch im Büro sitzt und weiterarbeitet. Also so kann man, so kann es auch sein.
Aber man könnte die Priorität auch anders setzen. Also der Avatar könnte auch in die Firma gehen.
Ja, das wäre mir auch lieber.
Er hat sich andersrum entschieden.
Jetzt habe ich eine Frage, weil wir sind fast am Ende leider, aber das könnte ein größeres Thema noch werden, aber ich muss unbedingt eure Meinung dazu wissen. Wie habt ihr Elon Musks Neuralink-Präsentation gesehen? Habt ihr die, ihr seht die ja dann nochmal mit einem ganz anderen Auge, vor allem wenn dann erzählt wird, dass man Erinnerungen abspeichern soll und all das, also in Zukunft, ne, diese Visionen dann hört, was potenziell möglich ist. Was seht ihr das als wichtigen Baustein oder seid ihr da längst und wisst längst schon von anderen Projekten, die viel besser sind oder so? Oder wie denkt ihr?
Ja, also Elon Musk ist natürlich ein Marketing-Profi des Wahnsinns und bei vielen Publikationen geht es eher darum, glaube ich, die besten Kräfte zu hiren, also Aufmerksamkeit zu wecken und dann nicht nur Kunden und Kundinnen zu generieren, sondern auch tatsächlich Arbeitskräfte. Also
da hat er sogar nach Arbeitskräften gefragt. Er meinte ja, wir suchen Leute, kommt alle her. Also das stimmt ja.
Genau. Also insofern muss man das, glaube ich, immer ein bisschen hinterfragen, was der da so kundtut, wie weit das reicht. Also feststeht, worin er schon Tatsachen geschaffen hat, ist, dass man Menschen, die einfach Probleme haben mit der Motorik, Probleme haben mit der Sprache, dass man denen sehr wohl wahrscheinlich immer besser helfen kann demnächst. Also indem tatsächlich das Gehirn vermessen werden kann und bestimmte Hirnströme genutzt werden können, um einen Link dann herzustellen zur Motorik oder einen Link herzustellen zu Sprache, die synthetisiert wird. Das ist sicherlich sehr vielversprechend. Daraus zu schlussfolgern, dass der jetzt Gedanken lesen kann, der Herr Musk, das würde etwas zu weit führen. Tatsächlich ist das ja auch ein großer Unterschied. Also es ist ein Unterschied, ob ein Gedanke schon da ist und dann der Impuls gegeben wird, eine Handlung auszuführen, ist ja was ganz anderes als komplexe Gedanken. Also woraus bestehen die? Das ist ja Erfahrung, die gebündelt wird mit anderer Erfahrung und dann entstehen daraus irgendwie Gedanken. Und diese Gedanken, die Qualität von Gedanken ist was ganz anderes, als einen Impuls wahrzunehmen. Das ist ja oft auch so, das ist ja so die Verwechslung, auch wann immer es um Bewusstsein geht. Ne? Man kann Bewusstseinszustände messen. Was man aber nicht messen kann, ist, wie es sich anfühlt für jemanden, gerade dieser Mensch zu sein. Und genauso wenig kann man Gedanken messen oder Gedanken irgendwie von außen lesen. Man kann nur feststellen, okay, da war gerade ein Impuls und den kann man dann messen. War jetzt vielleicht ein bisschen technologisch, aber also sehr viel heiße Luft auch dabei. Grundsätzlich aber passiert da schon ganz viel Spannendes, was dann Menschen tatsächlich helfen kann.
Ähnlich viel Spannendes passiert in eurem Buch Die digitale Seele, unsterblich werden im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Jetzt erhältlich von euch beiden und wir haben eine kurze Kostprobe von euch bekommen, was dort alles zu finden sein wird. Das Buch ist natürlich nochmal wesentlich umfangreicher als unser kleiner bescheidener Talk hier. Moritz und Hans, es war ein Riesenvergnügen, mit euch beiden abzutauchen in dieses Thema und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht irgendwann demnächst nochmal Zeit hattet, weil ich finde, da kann man noch Stunden
reden. Wir haben sicher auch ganz viele Fragen jetzt wieder oder noch zusätzliche Nachhakereien von Zuschauern. Könnt ihr gerne in den Comment-Bereich mal posten. Und wenn wir nochmal dazu kommen, werden wir das auf jeden Fall alles nochmal fragen. Und gerne, ihr seid herzlich eingeladen, hier jederzeit auch gerne mal noch in echt, in Persona vorbeizukommen oder die Avatare zu schicken, je nachdem, wie weit es dann ist. Also ich fand das super spannend. Immer wieder gern.
Cool.
Also
cool.
Euch hat auch
viel Spaß gemacht.
Danke und viel Erfolg. Genau, euch auch.
Na, dann danke. Macht's gut. Das war's mit Almost Daily. Tschüss und auf Wiedersehen, Leute.
Geil.
Ciao.
Was ein
Ciao.
Thema, ne?
Was ein Thema.
Was ein Thema. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/almostdaily.